Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Andreas Aaron Elgeti. Ich bin schon ein paar Jährchen in der Gemeinde, bin Teil des Leitungskreises und freue mich, dass wir heute diese Predigtreihe fortsetzen können zum Thessalonicher. Wir haben jetzt schon viel gehört, wir sind fast am Ende dieser Reihe angekommen. Wir haben gehört, wie Paulus von seiner besonderen Beziehung geschrieben hat zu den Thessalonichern. Er hat seine Motive offengelegt, deutlich gemacht, ja, was ihm so wichtig ist, warum er ihnen schreibt, dass er von seinen Worten und Taten gesprochen hat. Ja, dass er sich nach ihnen sehnt und sich noch mehr wünscht. Ja, und also in ihrer Gegenwart zu sein und sich sehr wünscht, dass sie festbleiben im Glauben. Ja, wir haben auch davon gehört, dass sie in Verfolgung leben, dass sie Angriffe erleben, von innen und von außen. Wir haben von sexueller Unmoral gehört, von Schwierigkeiten im Arbeitsleben, ja, auch vom Trauern über Verstorbene. Ja, dann kamen wir zu dem Abschnitt, der auch jetzt noch im Zusammenhang steht, über die Wiederkunft des Herrn, die Entrückung und den Tag des Herrn. Daher machen wir heute weiter. Will ich erstmal den Text mit euch lesen und ich fange nochmal an mit dem Vers 1 im 5. Kapitel. Nehmt euch gerne eine Bibel dazu, das ist sehr hilfreich. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreift. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die Betrunkenen, die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Ja, in der letzten Woche haben wir aus diesen drei ersten Versen gehört, ja, dass der Herr wiederkommt, dass er sein Gericht üben wird, dass Jesus es ist, der unser Richter ist. Jeder bekommt das, was er verdient hat, entsprechend seinen Werken. Er wird die Seinen retten und die anderen werden gerichtet. Die seinen Willen tun, gehören zu ihm und die es nicht tun, die werden gerichtet. Die Gerechtigkeit triumphiert über das Böse. Gottes Gericht und seine Rettung sollen uns als Ermutigung gelten. Ja, was für ein Ziel habe ich heute mit euch? Ich möchte euch ja nochmal tiefgründiger informieren über den Tag und den Zusammenhängen für unser Glaubensleben. Die Gefahren einzuschlafen im Glauben, insbesondere über das Sorgen. Ich möchte aufzeigen, warum Wachen notwendig ist und ermutigen, dass wir wachen als ganze Gemeinde. Ja, dass wir im vollen Bewusstsein der Wiederkunft von Jesus leben. Ja, wenn wir uns nochmal diesen ganzen Text angucken, dann fallen uns ein paar Gegensätze auf. Wir haben gelesen von Licht und Finsternis. Wir haben gehört von Tag und Nacht, von Schlafen und Wachen, von Betrunkensein und Nüchternsein. Letztlich von Zorn und Rettung. Also diese Gegensätze beschreiben zwei Gruppen von Menschen. Wir haben die einen, die gerettet werden, die anderen, die gerichtet werden. Aber es wird hier sehr bildlich beschrieben. Außerdem wird es noch kontrastiert dadurch, dass Paulus einerseits von ihnen schreibt, eine Gruppe, die meist mit sie, dem Personalpronomen, beschrieben wird. Das ist die eine Gruppe. Und die andere, das sind ihr, die Brüder, wir, wo sich Paulus und sein Missionsteam mit hineinnimmt. So, ich möchte jetzt erstmal in den ersten Abschnitt reingehen, die ersten zwei Verse, Verse 4 und 5. Also da hören wir dieses ihr, die Gruppe von denen, die nicht zu denen gehören, die gerichtet werden. Ja, die gehören nicht zur Finsternis. Wir sind nicht in der Finsternis. Was heißt Finsternis überhaupt? Finsternis beschreibt etwas Verborgenes, etwas Unbekanntes. Im übertragenen Sinne beschreibt es den Gegensatz zu Gott, den Bereich der Sünde. Damit ist auch geistliche und moralische Finsternis gemeint, die wegen der Sünde besteht im Menschen. Also es sind Menschen, die von ihrem Schöpfer getrennt sind, die ohne Gott sind, die kein Interesse haben an geistlichen Dingen, die Gott nicht kennen. Und sie leben auf der dunklen, lebensfeindlichen Seite des Lebens. Was für Menschen finden wir hier? Wir finden gottlose Menschen, verlorene Menschen. Dazu auch die Sprüche 4, Vers 19. Der Weg der Gottlosen ist dem Dunkel gleich. Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Ja, wer herrscht über das Dunkel, über die Finsternis? Es ist der Teufel, der herrscht durch die Sünde. Er will Menschen in die Finsternis treiben, er will sie dort festhalten und er verblendet durch Lügen die Menschen. Durch Lügen über Gott, sodass das menschliche Gewissen verdunkelt wird. Ja, diese Menschen, die wissen nicht, was mit ihnen geschehen wird, was kommt. Sie werden plötzlich von diesem Tag überrascht. Und sie werden zur Verantwortung gezogen, ohne sich dem bewusst zu sein. Ja, wer in Finsternis ist, der ist dem Verderben ausgesetzt am Tag des Herrn. Nicht so für die Gläubigen in Thessalonich, denn sie müssen sich nicht fürchten, dass sie gerichtet werden, weil sie Söhne des Lichts sind. Sie haben sich von den Götzen abgewandt und bekehrt zum lebendigen Gott. Paulus vergewissert hier nochmal ganz sicher, denn ihr alle seid Söhne des Lichts. Also es gibt keine Ausnahme. Wer zu Gott gehört, der ist in seinem Licht. Er spricht Identität zu. Das heißt, wenn man Sohn ist, Sohnschaft beschreibt eine Zugehörigkeit zu einer Person oder zu einer Eigenschaft. Hier ist es das Licht. Das Licht steht für die Sphäre Gottes, für den Bereich, wo Gott ist. Das heißt Reinheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Gott ist der Vater des Lichts und als Söhne des Lichts sollen auch wir rein und heilig sein. Dazu noch Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Die Gerechten gehören zu Gott, zur lebensfreundlichen, Gott zugewandten Seite, zur erhellten Seite des Lebens. Sie sollen immer in seiner Gegenwart sein, ganz in seinem Licht. Ja, Paulus stärkt hier die Gemeindeidentität. Sie sollen sich abgrenzen von denen. Sie sollen ganz anders sein, als die in der Finsternis leben. Und das macht er in zweierlei Weise. Einerseits als Gemeinschaft, dass sie, indem er sagt, ihr, wir, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen. Und andererseits, wir sind Licht, eben nicht Finsternis. Wir sind gegenüber dem Tag des Herrn nicht unvorbereitet. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, Verse 6 bis 8. Hier wird das noch weiter ausgeführt, was es heißt, in der Finsternis und im Licht zu sein. Hier geht es um Verhaltensweisen. Während wir eben statische Bereiche gehört haben, geht es jetzt darum, wie handelt jemand, der in diesem Bereich lebt? Wie verhalten sich diese Übrigen, die in der Finsternis sind, die sogar zur Finsternis gehören? Sie schlafen. Im Schlaf sind wir träge, untätig, wir sind nicht bei Bewusstsein und wir haben nicht die Kontrolle über uns. Paulus redet hier im übertragenen Sinne von Menschen, die desensibilisiert sind, abgestumpft sind, die eingeschlafen sind, geistlich gesehen. Sie sind wie Blinde am hellen Tag, die in der Dunkelheit umhertappen. Sie leben in Sünde und verlieren ihre geistliche Wahrnehmung. Ja, falsche Sicherheit und Hoffnung ist das, worauf sie sich berufen. Sie handeln leichtsinnig, sorglos und fahrlässig gegenüber den geistlichen Dingen. Sie verstehen auch den Plan Gottes nicht, der ganzen Schöpfung. Sie wissen nichts von Gottes Gedanken. Also Paulus verschärft hier das Ganze noch und er geht noch einen Schritt weiter, indem er dieses Bild von dem Schlafenden zusammendenkt mit dem Betrunkenen. Jemand, der nachts betrunken ist und schläft. Ja, stellt euch das mal vor, ganz praktisch. Denkt an euer letztes Gespräch mit jemandem, der betrunken war, also so richtig betrunken. Was hat er so mitbekommen von dem, was ihr ihm sagen wolltet? Ja. Selbst wenn du ihn aufwecken würdest, würde er sicherlich im Wachzustand noch nicht wirklich mitbekommen, was um ihn herum passiert. Er wäre immer noch wie so ein Schlafender. Der Zorn Gottes hängt über der Welt wie ein Schwert. Und währenddessen leben die Menschen ihr gottloses, leeres Leben weiter, ohne sich Gedanken über die Ewigkeit zu machen. Sie rechnen nicht mit dem Gericht und sind auch nicht vorbereitet, sich vor Gott zu verantworten. Das ist der Zustand der Welt. Entgegen dessen, wie verhalten sich die Söhne des Lichts? Sie wachen. Wachen ist nicht nur das genaue Gegenteil von Schlafen, sondern es beinhaltet ein Ausschauhalten. Also, wenn ich eine Wache bin, dann bin ich zum Beispiel im Alten Testament auf der Stadtmauer gewesen und habe mir angeguckt, wo sind Feinde, die die Stadt eingreifen wollen? Wo sind besondere Ereignisse, die ich anderen melden muss? Oder ich war außerhalb der Armee von Israel und habe das Heer bewacht, dass keiner eindringen kann. Das sind Bilder, die wir haben von einer Wache. Die Söhne des Lichts haben also einen wachen, einen sensiblen Geist. Sie sind in Alarmbereitschaft, sind die ganze Zeit auf der Hut und bereit. Sie haben geschärfte Sinne und einen ruhigen, vernünftigen Ausblick auf das Leben. Ja, das beschreibt ja die Grundhaltung des Christen, sich auf Jesus und seine Wiederkunft vorzubereiten. Wir leben in der Erwartung des Herrn, ganz bewusst und gewiss, dass wir Rechenschaft ablegen müssen eines Tages. Nüchternheit beschreibt noch mehr auch als Abwesenheit von Alkohol. Es geht ja nicht nur ums Trinken, sondern eben um geistliche Trunkenheit. Also Nüchternheit bedeutet geistige, mentale Selbstbeherrschung. Frei zu sein von Überschwänglichkeit, von Verwirrung, von Überstürzung. Der eigene Verstand, die Sinne und Gefühle sind unter Kontrolle. Das ist das, was einen nüchternen Menschen auszeichnet. Aber wir sollen fest und beständig sein, uns von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Wenn schlechte Neuigkeiten kommen, dann verlieren wir nicht den Verstand. Wir bleiben unaufgeregt und wir wissen unsere Zukunft sicher in Gottes Händen. Ja, wir lesen hier von einer Rüstung, von dem, was uns schützt, von dem, was notwendig ist, um zu wachen und nüchtern zu sein. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir diese drei Begriffe so hören in dem Brief. Am Anfang hatten wir schon gehört von Werken des Glaubens, von Bemühungen der Liebe und vom Ausharren in der Hoffnung. Ja, Glaube soll hier einerseits die Zugehörigkeit zu Gott beschreiben, also wie ich zu Gott komme, durch Glauben. Und andererseits auch das Vertrauen, bei ihm zu bleiben. In diesem Bereich festzustehen. Liebe ist eine sichtbare Verwirklichung des Glaubens. Das ist das, woran man erkennen kann, dass ich ein Christ bin. Und Liebe wird hier noch dargestellt als ein Schutz. Also die Liebe zueinander, insbesondere ist ja das Volk Gottes gemeint, die Liebe, die Bruderliebe, das ist das, was uns schützt untereinander. Und zuletzt die Hoffnung. Hier geht es um eine Hoffnung des Heils, die Hoffnung, die rettet. In dreierlei Hinsicht. In der Vergangenheit sind wir gerettet von Schuld und Strafe für die Sünde, weil Jesus für uns gelitten hat. Bezüglich der Gegenwart, weil wir gerettet sind von der Macht der Sünde, weil wir uns nicht länger verunreinigen lassen von ihr, sondern beständig im Licht bleiben. Und in der Zukunft werden wir endgültig befreit von der Sünde bei seiner Wiederkunft. Kommen wir zum letzten Abschnitt, Vers 9 bis 11. Hier ist sozusagen der Höhepunkt. Während wir jetzt gehört haben davon, wie Menschen in bestimmten Bereichen leben und wie sie sich verhalten, sehen wir nun, was ihr Ende ist. Der Zorn Gottes für die einen, die Rettung für die anderen. Ja, die in der Finsternis leben, erwarten den Zorn Gottes. Das Böse wird bestraft. Und das ist eine gute Botschaft, weil wir nicht in einer Welt leben wollen, die schlecht ist. Und die wir schon in Gerechtigkeit leben, wir erwarten unsere Rettung. Wir erwarten, dass Gott kommt, um uns zu sich zu holen. Also Jesus kommt wieder, um seine Braut zu sich zu holen. Das ist die Hoffnung unserer Rettung, dass wir bei ihm sein werden, dass es keinen Schmerz mehr geben wird, kein Leid, kein Geschrei. Ja, wie ist das möglich? Durch den stellvertretenden Tod, den Jesus erlitten hat am Kreuz. Er ist der Bürger dieser Rettung. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Weil er sein Leben gegeben hat, deswegen dürfen wir gewiss sein, dass wir bei ihm sein werden. Also er ist der Garant dafür. Ja, ob wir wachen oder schlafen, taucht er nochmal auf. Das ist jetzt nicht zu wechseln mit dem, was wir vorher gehört haben, sondern es meint jetzt hier eher die Entschlafenen, die gestorben sind. Das heißt, tot oder lebendig, ob ich jetzt schon gestorben bin oder ob ich noch lebe, ich gehöre dem Herrn und ich lebe für ihn. Kommen wir zum letzten Vers. Da hören wir von einem Auftrag, den wir bekommen. Wir sollen einander ermahnen. Wir kennen das schon mit dem Parakaleo. Trösten, unterstützen und einer den anderen erbauen. Ja, wir wollen einander beistehen. Wir wollen, wenn jemand Not hat, da sein. Und erbauen meint noch mehr ein Haus aufbauen. Das heißt im übertragenen Sinne also etwas weiterführen, jemanden stärken. Das ist notwendig. Das brauchen wir, um diesen Weg zu gehen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Gemeinde in Thessalonich, die wird verfolgt und braucht Ermutigung, um durchzuhalten und das Evangelium weiter zu verkünden. Und Paulus ermutigt dazu, dass sie sich ihrer Identität und Berufung bewusst sind, dass sie ihren Blick auf das Ziel richten. Ja, das Ziel ist die Wiederkunft des Herrn, sie bei ihm sein werden. Und das ist auch das wesentliche Thema der Metaphern. Sie sind sich ihrer Hoffnung gewiss, weil sie den Herrn und erwarten den Herrn. Und deswegen gelten ihnen diese Metaphern, das Licht. Und sie sind vorbereitet aufgrund ihres Glaubenswissens, aufgrund ihrer Hoffnung. Und das schützt sie auch davor, solchen Parolen nachzugeben wie Friede und Sicherheit. Ist ja alles so, wie es immer war. Es wird schon gut gehen. Also das Ziel von Paulus ist die Stärkung der Gemeinde, dass sie in der Hoffnung ausharren und einander trösten. Kommen wir zur Anwendung. Ja, was lässt mich im Glauben einschlafen? Was ist das, was mich hindert am Wachen? Gerade davon gehört, wie das notwendig ist. Ich möchte eine Geschichte erzählen zum Anfang. Ja, vor ein paar Monaten war ich unterwegs, auf dem Rückweg von der Oma beim Besuch, also meine Frau und kleinen zwei Kinder. Und ja, wir waren jetzt gerade so vierte Stunde ungefähr unterwegs auf der Autobahn bei 130 Stundenkilometer. Und ja, es ging so langsam los, dass ich ein bisschen gemerkt habe, irgendwas ist heute anders. Irgendwas ist ja komisch. Erst war das Lenkrad so ein bisschen, na, es hatte mehr Spiel als sonst. Und dann mir aufgefallen, irgendwie vibriert das so. Aber okay, ich meine, das sind jetzt Betonplatten unter mir, es ist die ganze Zeit am Vibrieren. Was soll das jetzt so, ne? Und merke aber irgendwie, es vibriert irgendwie immer mehr teilweise. Und irgendwann achte ich darauf immer stärker. Was ist das jetzt? Was passiert hier gerade? Und dann merke ich auf dem Tacho, dass so die Nadel so ein bisschen flexibler wird. Irgendwann beim Beschleunigen fängt es an, dass es so am Wackeln ist. Irgendwie, okay, ich kann die Geschwindigkeit gar nicht so gut halten. Naja, also ich versuche ein bisschen runterzufahren, nicht so schnell. Vielleicht bei 100 km/h geht es besser. Naja, nicht lange danach das gleiche bei 100 km/h. Als wir schließlich bei 70 km/h waren, war das schon deutlich mehr Verkehr vor uns. Ein Stau bahnte sich an und wir sind schnell noch, Gott sei Dank, bei der rechtsliegenden Ausfahrt rausgekommen. Und so konnten wir uns bei der Tankstelle ja, mal anschauen, was da passiert ist. Als wir dann draußen waren, haben wir gesehen, dass ja, der Reifen heiß geworden war. Und wir haben es nicht gesehen, wir haben es gespürt, besser gesagt. Und wir haben es auch gerochen, weil es hat schön nach verbranntem Gummi gestunken. Ja. Also ganz plötzlich kam eine Not in mein Leben und ich hatte irgendwie versucht, den Überblick zu behalten, versucht, die Kontrolle zu behalten. Ich war mir irgendwann klarer, was jetzt das Problem ist, was der Zustand des Autos gerade ist. Aber am Ende konnte ich ja nichts daran ändern. Als ich in der Situation war, gingen eigentlich meine Sorgen erst richtig los. Wie soll ich jetzt nach Hause kommen? Was mache ich jetzt mit dem Kofferraum voll mit Essen? Jetzt sind wir hier eine Weile und wir sind gerade so 20 Kilometer gekommen, 180 waren noch vor uns. Was machen wir jetzt? Also diese plötzliche Not hat geholfen, wach zu werden, hat mir geholfen, genau auf das zu schauen, was hier passiert. Und so kann das aber auch gleichzeitig diese Not noch mehr Sorgen bereiten. Es kann gleichzeitig etwas sein, was mich zu Gott treibt, aber auch etwas, was mich von Gott wegbringt. Was lässt dich einschlafen? Ja, wir kennen alle Alltagssorgen, die uns das Leben erschweren. Bei dem einen ist es vielleicht die finanzielle Situation, das Gehalt. Das ist momentan sowieso ein großes Thema. Ja, bei anderen sind es vielleicht die eigenen Kinder, die Schulsituation, der Kita-Platz. Ja, es gibt viele Dinge, die uns beunruhigen, die uns umhertreiben wollen. Vieles, was unsere Sicht vernebeln kann. Ich würde dich mal ganz konkret fragen, woran denkst du, wenn du aufstehst? Was ist der erste Gedanke, der dir in den Kopf schießt? Und auch umgekehrt, was lässt dich nachts nicht schlafen? Ja, hier findest du deine persönlichen Sorgen. Es können Ängste aus der Vergangenheit sein, die dich in eine Abwärtsspirale ziehen wollen. Das können Gedanken sein, die dich betrüben, die dich verzweifeln lassen. Ja, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll. Und dann kennt ihr vielleicht alle diese Stimme. Du musst jetzt was machen. Du musst dich jetzt darum sorgen. Du kommst jetzt nicht zur Ruhe. Du musst jetzt handeln. Behalte die Kontrolle. Tu alles, was du kannst. Aber manchmal fühlst du dich vielleicht wie im Hamsterrad. Fragst dich, ob das Sorgen ein Ende haben wird. Das Problem ist, dass Sorge, die sich einnistet, das ganze Denken gefangen nimmt. fange an, unvernünftig zu handeln. Ich verliere den Kopf. Ich merke es auch irgendwann gar nicht mehr, dass ich unvernünftig handle. Ich denke, ich habe alles unter Kontrolle, aber gleichzeitig verliere ich alles. Ich verliere die ganze Kontrolle. Ich bin völlig getrieben von den Sorgen dieser Weltzeit. Vielleicht bist du heute hier mit einem schweren Herzen und brauchst erstmal Zeit, um aufzuatmen. Hast eine volle Woche gehabt. Musst das Gedankenkarussell erstmal unterbrechen. Wünsch dir ein bisschen Ruhe, eine Pause vom Alltag. Und mit dem beschwerten Herzen wünschst du dir jetzt Worte der Ermutigung, um wieder gestärkt in den Alltag zu gehen. Aber vielleicht bist du auch gut drauf, bist gut erholt und ruhig und willst eher deine Freude teilen, gut Gemeinschaft haben. Und jetzt, unabhängig davon, wie du hier bist, ist schön, dass du da bist. Es ist gut, dass du jetzt hier bist in Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Da, wenn ich mich jetzt den Sorgen noch mehr zuwende, in dem ganzen Thema möchte ich erst mal einen Blick auf Jesus werfen, was er dazu gesagt hat. Und es ist jetzt nicht vielleicht die Stelle, die wir sonst so im Blick haben, nicht aus der Bergpredigt, sondern aus der Endzeitrede. Aus Lukas 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Rausch und Trinkgelage und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Jesus warnt uns, dass wir nicht unvorbereitet sind für den Tag seiner Wiederkunft. Die Sorgen des Alltags können unser Herz beschweren, können den Blick trüben. Ja, wenn ich nicht alles unter Kontrolle habe oder durch Situationen, die mir auch zeigen, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe, dann sehe ich, worauf ich wirklich vertraue. Bin ich selber? Traue ich mir? Traue ich auf andere? Oder vertraue ich auf Gott? Die Christen in Thessalonich hatten auch viel Not erlebt. Sie haben beständig Gefahr, oder waren beständig in der Gefahr, auch sich zu sorgen darüber, was jetzt passieren wird als nächstes. Sie wurden für ihren Glauben verfolgt, sie mussten mit Anfechtung, sogar auch mit dem Verlust rechnen. Wir hatten ja einige Verstorbene, die zum Trauern brachten. Und Paulus ermutigt sie, dass sie ihren Blick abwenden von den Sorgen und sich Gott zuwenden, dass sie im Licht wachen sollen, vorbereitet auf seine Wiederkunft. Also wie gehe ich jetzt richtig mit Sorgen um, dass sie mich nicht gefangen nehmen, dass der Teufel kein Einfallstor hat, dass ich meine Gedanken nur noch darum kreisen. Ein paar Verse nach der Stelle, die wir eben schon hatten von der Endzeitrede, finden wir in Lukas 21, 36. Wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wenn Sorgen mein Denken gefangen nehmen und mich hindern, zu Gott zu kommen, dann muss ich umso mehr nach Gottes Gemeinschaft suchen. Dann ist es erst recht der richtige Zeitpunkt. Ich brauche Gebet, ich brauche den Schutz Gottes, auch Gemeinschaft. Und es ist hier das beständige Gebet, das uns hilft zu wachen. Das finden wir auch einige Verse nach unserem Textabschnitt im 1. Thessalonicher 5, 17. Betet unablässig. Bleibt dran. Betest du alle Zeit? Ja, wie mache ich das überhaupt? Ja, ich denke, es fängt damit an, eine Haltung zu haben, ein Gebetsleben, das mich beständig in Gottes Gegenwart hält. Und wir haben das auch im Vater Unser, wir haben es zum Teil heute auch schon gesungen, wie wir Gott erkennen als den Höchsten, als unseren persönlichen Gott, der uns führt, unser Hirte, der uns leitet. Ich mache mir also ganz bewusst, dass Gott regiert. Er lenkt Mein Leben. Er bestimmt, was passieren wird. Und er hat ein Ziel mit allem, was passieren wird. Also ich erinnere mich daran und mache mir bewusst, wie klein meine Sorgen sind, wie groß mein Gott ist. Und dann erkenne ich an, dass ich gerettet werden muss. Gott will mein Retter sein. Und Gebet ist die Einsicht, dass ich es nicht alleine schaffen kann, dass ich Rettung brauche. Es ist das Gegenteil von Stolz und Selbstvertrauen. Gebet bedeutet, dass ich Kontrolle abgebe, weil ich sie nicht habe. Und ich bekenne meine Schuld vor Gott, wo ich das gemacht habe, wo ich versucht habe, unabhängig von Gott zu leben, auf mich selbst gegründet. Im Gebet merke ich dann auch, wo ich noch falsche Einstellungen habe, wo ich vielleicht noch in Streit lebe oder wo ich noch bitter bin. Ich lege die Lügen ab, unter anderem oder beispielsweise, dass ich mehr Geld verdienen muss, um meine Familie zu versorgen, dass ich noch mehr brauche, um gut leben zu können. Ich werfe meine Sorge auf Jesus, denn er ist mein Versorger. Ich fürchte mich nicht, weil Gott da ist. Ich mache mir ganz bewusst, dass ich sein Kind bin. Kann ich ganz offen mit Jesus reden über meine Sorge, über das Geld, was ich jetzt gerade brauche. Ich bitte darum, dass er mich versorgt. Ja, ich vertraue darauf, dass Gott mich versorgt als sein Kind. Und dann erlebe ich, wie Gebete erhört werden, wie ich zur Ruhe komme, immer mehr, Schritt für Schritt. Ich lege meine Zukunft in seine Hände. Ich lebe jetzt im Hier und Heute. Nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern hier und heute. Das heute hier ist der Tag des Herrn. Jetzt will ich in seiner Gegenwart sein. Jetzt befehle ich mich an, mein ganzes Leben lege ich nieder und bitte um die Kraft, die ich für heute brauche. Das ist die Haltung, die ich brauche, um beständig zu wachen. Wo fängt das an im Alltag? Naja, wo mein Tag beginnt, wenn ich morgens aufwache. Also wenn jetzt das nächste Mal der Gedanke in deinen Kopf schießt und du sagst, ich muss jetzt erstmal meine To-Do-Liste aufstellen, stopp. Ich fange jetzt erstmal an zu beten und zu schauen, was hat Gott heute vor? Wer bin ich überhaupt? Was mache ich hier? Was ist mein Ziel? Du kannst Bibelverse auswendig lernen. Das hilft, dich darauf zu fokussieren, wer Gott ist und ganz klar vor Augen das zu führen. Ne? Du weißt und dich auch darauf stellen kannst, dass es wahr ist. Die Gedanken sind flüchtig, die kommen und gehen und immer wieder, ja, wollen sie dich gefangen nehmen, wollen dich einholen und das Wort Gottes, das erdet dich, es gibt dir Ruhe. Stell dir mal vor, du gehst in ein Haus, das ganz dunkel ist. Du musst das Licht anzumachen, aber es gibt kein Licht. Was würdest du machen? Vielleicht eine Kerze anzünden? Und mit der Kerze siehst du ein bisschen etwas davon. Siehst ein bisschen von dem, wie die Wohnung gestaltet ist. Siehst ein bisschen was, was in deinem Leben gerade unruhig ist. Und kannst es vor Gott bringen. Und wenn du von Raum zu Raum gehst, dann siehst du immer mehr, ja, wie du wirklich bist. In Gottes Licht können wir erkennen, also in der Gegenwart, im Gebet, können wir erkennen, wie wir sind, wie wir denken, worauf wir wirklich vertrauen. Also wir wollen jeden Schritt im Licht gehen, immer mehr frei sein von Sorgen, immer mehr im Vertrauen. Ja, mit Gott gehen, in seiner Gemeinschaft. Ja, noch ein letzter Hinweis. Ich mache das persönlich so, dass ich mir Anlässe schaffe, dass ich mir vornehme, ja, wann kann ich denn beten? Ne? Das ist immer eine Frage, wie mache ich das jetzt im Alltag? Und ja, ich habe angefangen, dass ich vor jedem wichtigen Anlass anfange zu beten. Dass mir die ganze alle Punkte durchgehe vom Vater Unser, um zur Ruhe zu kommen. Vom Autofahren, vom Essen, nach wichtigen Gesprächen, vor der Bibellese, vor allem, was ich im Alltag so mache. Dann mache ich das so gründlich wie möglich, so viel Zeit, wie ich habe, nutze ich dafür. Das ist natürlich kein gesetzliches Muss oder es geht hier nicht darum, dass man jetzt stundenlang betet, es geht um Qualität an der Stelle. Also es kann einfach eine Hilfe sein. Such deine Punkte, wo du ja noch Raum hast, wo du jetzt Gebet brauchst. Ja, es geht darum, dass wir unsere Beziehung zu Gott kultivieren, dass er im Mittelpunkt unseres Lebens ist. Zum Abschluss, stell dir eine Gemeinde vor, die alle Zeit betet und wacht. Was für eine Gemeinde wäre das, die sich im Gebet ganz abhängig weiß von Gott? Gehst zur Gemeinde, wirst mit einem Lächeln begrüßt, bist vielleicht ganz unruhig, aber es sind Menschen da, die dich kennen, die dich annehmen, wie du bist. Du musst dich nicht verstecken, du musst nicht runterschlucken und eine Rolle spielen, sondern du darfst deinen Schmerz und deinen Kummer teilen mit deinen Geschwistern. Und dann betet ihr gemeinsam und du darfst ruhiger in den Alltag gehen, in die nächste Woche. Ja, und das kannst du auch mitnehmen. Du kannst jeden Tag alleine, aber natürlich auch umso besser in Gemeinschaft beten und Gebet bleiben, damit du weißt, wohin du gehst. Schläfst du noch oder wachst du schon? Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.